mehr als 100.000 Mitarbeitende weltweit. Jahresumsatz 2024 über 34 Milliarden Euro. Börsenwert im Moment der Aufnahme dieses Podcasts rund 300 Milliarden Euro. SAP ist Deutschlands wertvollster DAX-Konzern. Das einzige global führende IT-Unternehmen made in Germany. Und trotzdem, wenn Sie SAP hören, denken die meisten Menschen an nichts. Wobei
Live-Auftritte sind das, womit ich mich und die ganze SAP-Sippschaft glücklich mache.
Ein kleiner Schritt für die SAP, aber ein großer Schritt für die Menschheit.
Okay, Spaß. Wenn der Rapper Shiago von der SAP spricht, dann meint er nicht den IT-Giganten aus Waldorf, sondern seine eigenen Fans. Die bezeichnet er immer mal wieder als Shiago-Partei. Wer Shiago nicht folgt, verbindet darum mit den drei Buchstaben eher die langatmige IT-Schulung und keinen Musiker mit alberner Skibrille. Oder einem kommt SAP-Mitgründer Dietmar Hopp in den Sinn, der mit seinem Vermögen dem Dorffußballverein seiner Jugend den Weg in die Bundesliga geebnet hat. Jeder kennt die Geschichte von Apple, Microsoft, Google, Meta. Diese IT-Firmen und ihre Gründer sind Teil der Popkultur geworden, zum Mythos. SAP nicht. Warum ist das so? Wie wurde SAP überhaupt so dermaßen erfolgreich? Und warum gibt es in Deutschland nicht mehr Unternehmen wie SAP? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Julia Niemann und das ist die SAP-Story, ein OMR-Original. Folge 1 – Glück gehabt.
It's time for change.
SAP's first quarter profit.
Das wertvollste börsennotierte Unternehmen in Deutschland.
In vielen, vielen Dingen.
Jedes Unternehmen hat ja SAP-Software.
Auf zu niedriges Wachstum zu gehen, das war einfach langweilig.
They should just keep to accounting.
Wir sind SAP, wir wollen mehr.
Deutschland hat ein Problem. Einige der bedeutendsten Erfindungen des IT-Zeitalters stammen von hier. Der erste funktionsfähige Computer. Den hat Konrad Zuse im Jahr 1941 in Berlin zusammengeschraubt. Oder der MP3-Standard, eine Methode, Audiodateien zu komprimieren, die die komplette Musikindustrie umgekrempelt hat. Das Problem ist also nicht fehlender Erfindungsreichtum. Das Problem ist die deutsche Verzagtheit, wenn es darum geht, aus Erfindungen ein Geschäft zu machen. Ob Computer oder MP3-Codec. Die Ideen waren brillant. Lukrative Geschäftsmodelle entstanden daraus anderswo. Doch es gibt da diese eine große Ausnahme. SAP. Der Konzern hat geschafft, was sonst nur Unternehmen von der US-Westküste gelingt. Software zu bauen, die unersetzbar für die AnwenderInnen geworden ist. Zugleich steckt in SAP aber auch eine sehr deutsche Geschichte. Die vom Weltmarktführer aus der Provinz. SAP hat heute Dutzende Niederlassungen zwischen Palo Alto und Shanghai. Doch das Herz des Unternehmens schlägt im badischen Waldorf. Ein Mittelzentrum, bekannt durch das gleichnamige Autobahnkreuz. Die typischen Irgendwo-im-Nirgendwo-Koordinaten, ohne die keine Geschichte über einen deutschen Hidden Champion auskommt. Fachwerkhäuser, Fußgängerzone und draußen im Gewerbegebiet, da sitzt der Weltmarktführer. Ist die Ausnahme SAP am Ende gar keine, sondern nur eine Variante der Erfolgsstory Made in Germany, die man sonst aus den Bereichen Automobil, Maschinenbau und Chemie kennt? Und wenn das so ist, warum gibt es dann nicht mehr davon? Was braucht es, damit aus einer Idee ein Geschäftsmodell wird? Oder vielmehr, wen?
Wir haben also mit viel Ehrgeiz, mit viel Energie an dieser Vision gearbeitet.
SAPs Erfolg als Ergebnis von Fleiß. Wie Konzernmitgründer Dietmar Hopp sagt, sicher. Doch fleißig sind viele GründerInnen. Ich glaube darum, dass neben Ehrgeiz und Energie eine Reihe weiterer Faktoren eine Rolle gespielt hat. Doch beginnen wir mit einer ganz grundlegenden Frage. Was macht SAP überhaupt?
SAP ist Teil meines Alltags.
Mit diesem Satz begann Olaf Scholz, hier in einer KI-Version, seine Rede auf der Gala mit der SAP im Jahr 2022 das 50. Firmenjubiläum beging. Der Konzern feierte und der damalige Bundeskanzler hatte ein besonderes Geschenk mitgebracht. Er outete sich als User der Software aus Walldorf.
What?
Nein, tat er natürlich nicht. Denn Scholz erklärte, wie er den Satz meinte. Der Weg von seiner Potsdamer Wohnung ins Kanzleramt führe ihn täglich am Museum Barberini vorbei. Das gehört SAP-Mitgründer Hasso Plattner. Manchmal passiere er das Hasso-Plattner-Institut, die vom Namensgeber 1998 gestiftete Privatuni und Forschungseinrichtung. Oder, so Scholz, er fahre am SAP Innovation Center vorbei. Das wurde 2011 von Plattner initiiert, um neue Technologien auf ihre künftige Relevanz für SAPs Produkte zu untersuchen. Ich denke darum, was SAP angeht, unterscheidet sich der Alltag von Olaf Scholz nicht sehr von meinem eigenen. Ich hatte noch nie etwas mit der Software zu tun. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Denn tatsächlich habe ich andauernd mit SAP zu tun. Wenn ich im Internet Klamotten bestelle, wenn ich ein Hotelzimmer buche, wenn ich mein Gehalt überwiesen bekomme. Software von SAP ist überall. Auch wenn man das als Kundin meistens gar nicht mitbekommt. DHL, eBay, Airbnb, Samsung, Vodafone, Burger King, Coca-Cola. All diese Firmen sind SAP-Kunden. Und jede Menge mehr. Über 400.000 Unternehmen nutzen die Programme aus Walldorf. Das Kerngeschäft von SAP ist sogenannte ERP-Software. Die Abkürzung steht für Enterprise Resource Planning. Unternehmen wickeln über die Programme Bestellungen ab, managen Lieferketten, stellen Rechnungen, verwalten ihr Personal. Wenn man so will, hat SAP ein Betriebssystem für Unternehmen gebaut. Wobei, man sollte besser sagen, das Betriebssystem für Unternehmen. Denn laut Firmenangaben kaufen 98 der 100 weltweit größten Konzerne Software bei SAP. Alle Kunden zusammen sollen für 84% des weltweiten Handelsvolumens verantwortlich sein. ERP-Software von SAP habe die Globalisierung der Märkte stärker vorangetrieben als das Internet. Dieser Satz steht in einem Buch über den Aufstieg des Konzerns. Und ich finde, er bringt die Bedeutung von SAP für die Weltwirtschaft ziemlich gut auf den Punkt. Okay, das Buch stammt aus dem Jahr 1997. Seitdem hat das Internet ein wenig an Bedeutung gewonnen. Aber die Kernaussage ist darum nicht falsch. SAP hatte die Wirtschaft bereits global vernetzt, als die Deutschen sich gerade über ihren neuen ISDN-Anschluss freuten, die New Economy langsam Fahrt aufnahm und sogenannte Startups aus dem Boden schossen. Das ist auch so eine Frage, die in diesem Podcast eine Rolle spielen wird. Warum ist es in den vergangenen 50 Jahren eigentlich keinem einzigen Startup gelungen, SAP ähnlich unter Druck zu setzen, wie es die neuen Elektroautobauer gerade mit Volkswagen, BMW und Mercedes tun? Wenn man den Moment sucht, an dem die Erfolgsstory von SAP beginnt, muss man etwas in die Vergangenheit zurückgehen. Weit vor die offizielle Gründung der Firma im Frühjahr 1972. Vielleicht ist der 7. April 1964 ein guter Augenblick, um diese Geschichte zu beginnen. Denn an diesem Tag präsentierte IBM, damals der beherrschende Computerhersteller, seine neue Großrechnerbaureihe System 360 der Öffentlichkeit.
One system to meet every application need. Today IBM brings you that system. This is System 360.
Rund 5 Milliarden US-Dollar Entwicklungskosten hatte IBM in das System 360 gesteckt. Es war das bis dahin größte privatwirtschaftliche Investitionsvorhaben. Zum Vergleich, dem Manhattan-Projekt, das immerhin den Bau der Atombombe zum Ziel hatte, stand nicht einmal die Hälfte dieser Summe zur Verfügung. IBMs Idee war es, einen Computer zu bauen, der nicht nur 40 Mal leistungsfähiger als existierende Maschinen sein sollte, sondern der auch die diversen, untereinander nicht kompatiblen Produktreihen von IBM ablöst. Ein Autor des US-Wirtschaftsmagazins Fortune fand für die vom damaligen IBM-CEO Tom Watson Jr. ausgegebene Mission einen treffenden Vergleich. Das sei so, als würde General Motors entscheiden, alle existierenden Autos zu verschrotten und durch ein neues zu ersetzen, dessen radikal überarbeiteter Motor von einem exotischen Kraftstoff angetrieben wird. Wenn man sieht, wie lange sich der Abschied vom Verbrennungsmotor in der deutschen Autoindustrie zieht, lässt sich erahnen, was für einen Kraftakt Watson damals geleistet hat. Doch Tom Watson Jr. sollte richtig liegen. Anders als sein gleichnamiger Vater und Vorgänger als IBM-Chef. Der hatte den weltweiten Bedarf für Computer im Jahr 1943 noch auf 5 Stück geschätzt. Doch im Vergleich mit heute war der Markt für Rechenmaschinen auch in den 1960er Jahren noch winzig. Computer kosteten extrem viel Geld, auch das brandneue System 360. IBM vermietete die Maschinen für 50 bis 80.000 Dollar im Monat. Das konnten sich nur Forschungseinrichtungen, Industriekonzerne und Regierungen leisten. Und wer unbedingt so einen Rechner kaufen wollte, musste mindestens 2,2 Millionen Dollar investieren. Heute wären das 20 Millionen Dollar. Trotz der immensen Kosten wuchs die Nachfrage nach Computern rasant. In den USA war damals bereits eine 4-stellige Zahl an Systemen installiert, in Deutschland immerhin einige 100. Und wie erhofft, wurde IBMs System 360 zum ersten großen Bestseller der noch jungen Branche. In den 70er Jahren stellten Computer dieser Baureihe rund 2/3 aller weltweit in Betrieb befindlichen Mainframes, wie die Großrechner auch genannt wurden. Daran hatte großen Anteil, dass IBM seinen zahlungskräftigen Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket verkaufte.
Das war das große Geschäftsmodell von IBM. IBM hat einem Kunden einen Computer dahingestellt. Der Kunde hat dafür bezahlt, monatlich, jährlich, nach Bedarf, nach Nutzung und so weiter. Und das, was IBM dazu angeboten hat, war, dass sie sich um alles andere kümmern. Und das war für die Kunden natürlich toll, weil sie bekamen Software dazu, sie bekamen Systemingenieure, wie die Leute genannt wurden. Die kamen halt in ihren blauen Anzügen, lösten die Probleme, benutzten irgendwelche Softwarepakete, die IBM irgendwo hatte und machten das, was die Kunden eigentlich wollten. Und das war eine Möglichkeit halt, die viele Kunden wirklich gerne in Anspruch nahmen. Das kostete nichts, das war mit im Service mit drin. Und deswegen war auch IBM so beliebt.
Das sagt Timo Leimbach, Professor an der School of Communication and Culture der Universität Aarhus. Er hat seine Doktorarbeit über die Entstehung der Softwarebranche in Deutschland geschrieben und sich darum intensiv mit den Anfängen der IT-Revolution befasst, ohne die es SAP nie gegeben hätte. Die 5-Milliarden-Wette von IBM-Chef Watson, die den Konzern hätte in den Ruin reißen können, war also aufgegangen. Der US-Konzern wurde im Lauf der 1960er Jahre zum dominierenden Anbieter. Der Triumph hatte aber auch eine Schattenseite, wie Timo Leimbach erklärt.
IBM kam ja natürlich dann in das Problem, weil sie den Markt dominierten, dass sie unter Kartellklage in den USA fielen seit Mitte der 60er Jahre. Und in diesen Kartellklagen ging es ja darum, dass IBM die marktdominierende Stellung ausnutzt, um ihre Konkurrenten auszuschließen vom Wettbewerb damals. Das führte dazu, dass IBM sich Ende der 60er Jahre in verschiedenen Prozessen durchgerungen hat, gewisse Änderungen vorzunehmen. Und eine davon, die recht deutlich war, war eben die, man hat das Softwaregeschäft abgespalten. Das wurde als das sogenannte Unbundling bezeichnet. Und das bedeutete, dass IBM jetzt den Kunden sozusagen Rechnungen stellte für die Software. Das war immer noch nicht wirklich große Summen, aber es ging jetzt darum, dass sozusagen da ein offizielles Prozedere geschaffen wurde, dass dort Software verkauft wurde.
Für Deutschland, wo IBM damals bis zu 80% des Mainframe-Markts beherrschte, wurde das Unbundling zum 1. April 1972 angekündigt. Für eine Handvoll IBM-Angestellte, die sich an einem Außenposten in einer Karrieresackgasse befanden, war damit der Moment gekommen. Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschierer, Hans-Werner Hector und Klaus Wellenreuther trafen die folgenschwerste Entscheidung ihres bisherigen Berufslebens. Alle 5 kündigten ihre gut bezahlten Jobs bei Big Blue, um eine Software-Revolution zu starten.
Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro.
Ja, aber...
Tschüss.
1972 sieht Deutschland ziemlich anders aus als heute. Zwar dürfen Frauen seit Jahresbeginn in Bundesbehörden nicht mehr mit Fräulein angesprochen werden. Die Kaffeewerbung ist, wie eben gehört, noch weit weniger progressiv. Aus dem Radio dudeln heutige Schlager-Evergreens. Bartha Illitsch, Michaela und Christian Anders, Es fährt ein Zug nach nirgendwo, erklimmen 1972 die Spitze der Charts. Und unten im Partykeller läuft James Last auf Dauerschleife. Deutschland freut sich auf die Olympischen Spiele in München und ahnt noch nichts vom tragischen Attentat auf das israelische Team. Und ein Prototyp der Concorde fliegt auf Promotour um die Erde, um für die Zukunft des Reisens mit Überschallgeschwindigkeit zu werben. In dieser Mischung aus Spießigkeit und Aufbruchstimmung gründeten 5 Männer zum 1. April 1972 ihre gemeinsame Softwarefirma. Exakt an dem Tag, an dem IBM auch in Deutschland beginnt, Hard- und Software getrennt voneinander anzubieten. Ihren Firmennamen Systemanalyse-Programmentwicklung, bald nur noch als SAP abgekürzt, haben die Gründer gewissermaßen recycelt. Schon ein halbes Jahr zuvor hatte Mitgründer Klaus Wellenreuther sich unter diesem Namen selbstständig gemacht. Wellenreuther hatte 1966 direkt nach dem Studium in der Mannheimer IBM-Niederlassung als Systemberater angeheuert. Der Diplomkaufmann machte sich dort einen Namen als Experte für Buchhaltungssoftware. 1971 entschied IBM jedoch, die Entwicklung von solchen Spezialanwendungen zu zentralisieren. Wellenreuther wurde übergangen. Mit seiner Vorliebe für bunte Hemden und seinem Porsche hob sich der kreative Kopf ohnehin vom Phänotyp des biederen IBM-Karrieristen der damaligen Zeit ab. Vor allem war Wellenreuther keiner, der seinen unternehmerischen Geist vom Apparat ausbremsen lassen wollte. Also raffte er seinen Resturlaub und angesammelte Überstunden zusammen und nahm sich eine zweimonatige Auszeit. Aus der kehrte er nicht mehr zu IBM zurück. Denn Wellenreuther hatte entschieden, sein Spezialwissen zu nutzen und sich selbstständig zu machen. Und zwar schnell. Ihm sei damals klar gewesen, sagte Wellenreuther einmal, wenn man zu lange wartet, sind solche Kenntnisse nichts mehr wert und man hat nichts mehr in der Hand. Das hat er dem Journalisten Gerd Meissner gegenüber erklärt. Von dem stammt das bereits erwähnte Buch über den Aufstieg von SAP. Im Kapitel über Wellenreuthers Abgang schreibt Meissner auch über die Unruhe, die in der IBM-Niederlassung erzeugt worden sei. Wellenreuther habe eine Massenflucht ausgelöst. Wobei Kettenreaktion ist vielleicht der treffendere Begriff. Denn am Standort Mannheim gab es damals noch mehr IBM-Leute, deren Ambitionen von den Konzernstrukturen klein gehalten wurden. Zwei davon waren die beiden Systemberater Dietmar Hopp und Hasso Plattner. Der 31-jährige Hopp galt als ehrgeizig, dabei pragmatisch. Ein analytisch denkender Stratege und brillanter Verkäufer. Der 4 Jahre jüngere Plattner war offiziell Hopps Assistent und ein begnadeter Software-Ingenieur. Er habe seine Programme direkt in den Lochkartenstanzer getippt. Also ohne den damals gängigen Umweg über Stift und Zettel. So schwärmte ein Mitarbeiter von SAPs ersten Kunden noch 50 Jahre später. Die beiden muss man sich als echtes Dreamteam vorstellen. IBMs Kunden schätzten Hopp und Plattner für ihre Effizienz und die Geschwindigkeit, mit der sie Systeme zum Laufen bringen. Außerdem gehörten sie zu den wenigen TP-ExpertInnen bei IBM. Sogenannte Teleprocessing-Anwendungen waren damals eine ziemlich krasse Innovation. Im Jahr 1971 hatte IBM ein mit Bildschirm und Tastatur ausgestattetes Terminal vorgestellt. Mit dem ließen sich Daten direkt in ein Computersystem einspeisen und in einer Datenbank speichern. Bei der bislang üblichen Batch-Verarbeitung wurden Geschäftsprozesse zunächst erfasst, die Informationen dann auf Lochkarten übertragen und anschließend gebündelt in den Rechner eingelesen. Eventuelle Fehler fielen erst am folgenden Tag bei Durchsicht der ausgedruckten Kontrolllisten auf. Nun aber konnte beispielsweise eine gelieferte Ware sofort registriert und der Vorgang vom Rechner aus kontrolliert werden. Fehler ließen sich direkt am Terminal korrigieren. Diese frühe Form der Online-Datenverarbeitung wurde damals Realtime genannt und bedeutete einen immensen Gewinn an Zeit bei gleichzeitiger Ausschaltung von Fehlerquellen. Entsprechend gefragt war diese Innovation bei IBMs Kunden. Und darum wollte ihr Arbeitgeber Hopp und Plattner am liebsten von einem Kunden zum nächsten schicken, um die bestehenden Systeme aufzurüsten. Die beiden jedoch hatten keine Lust, als IBMs tingelnde Teleprocessing Taskforce zu enden. Sie hatten eine komplett andere Vorstellung von ihrer beruflichen Zukunft. Die offizielle Firmenchronik von SAP fasst die ursprüngliche Idee der 5 Gründer so zusammen. Ihre Vision ist es, eine Software zu schaffen, die alle Geschäftsprozesse einbezieht und Daten in Echtzeit verfügbar macht. Überraschend schlichte Worte und vielleicht etwas zu viel Understatement, finde ich. Betrachtet man diesen Satz aus der Perspektive des Jahres 1972, stecken darin gleich mehrere Ungeheuerlichkeiten. Zunächst einmal das Wort Echtzeit. Damals dauerte es, wie bereits erwähnt, mitunter mehrere Tage, bis eine eingegangene Bestellung, händisch erfasst, auf Lochkarten übertragen, in den Computer eingespeist, auf Papier ausgedruckt, überprüft, gegebenenfalls korrigiert, erneut eingespeist und verarbeitet wurde. Dann endlich konnte der Vorgang an die nächste Abteilung weitergereicht werden.
Das war der Ansatz, dass wir gesagt haben, ihr habt das dann in Echtzeit. Ihr müsst nicht etwa auf Fehlerlisten warten, sondern ihr gebt es am Bildschirm ein, seht Fehler sofort, seht aber auch produktive Dinge, wie ist ein Lagerbestand da oder und. Also das war von Beginn an Realtime unser Ziel.
So beschreibt Dietmar Hopp das ambitionierte Vorhaben, das er und Hasso Plattner ausgeheckt hatten. Der Ausschnitt stammt aus einem Video über den ersten Kunden von SAP, der bei der Gründung noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Denn es ging ihnen nicht nur darum, Daten in Realtime, also Echtzeit, verfügbar zu machen, sondern, zweite Ungeheuerlichkeit, auch darum, alle Geschäftsprozesse in den bislang voneinander getrennten Unternehmensbereichen miteinander zu verknüpfen und in einer zentralen Datenbank zu verwalten. Das würde eine massive Beschleunigung aller Betriebsabläufe ermöglichen. Zusammengefasst, während der Rest von Deutschland im Jahr 1972 noch per Brief und Postkarte beim Quelleversand bestellt, träumen Hopp und Plattner bereits von Amazon.
Denn inzwischen hat man auch in der fernsten Hinterwaldwohnstube vom Computer gehört, wie man vereinfacht die Datenverarbeitung, das Rechenzentrum nennt, das sich hier auf 1800 Quadratmetern klinisch sauberer Langeweile ausbreitet. Das elektronische Gehirn beantwortet die Fragen der Typistinnen jenseits der Glaswand, nimmt die Bestellungen auf, speichert rund 10 Millionen Adressen, registriert Lagerbestand und Verfügbarkeit, ermittelt Postgebühren und stellt Rechnungen aus. Während im gleichen Moment seine Schnelldrucker Listen, Formulare, Paketkarten, Adressenaufkleber, Versandpapiere und schließlich Warenentnahmescheine ausspucken.
Okay, kurze Ehrenrettung für Quelle. Wie man diesem Ausschnitt einer Dokumentation über den 2009 insolvent gegangenen Versandhändler entnehmen kann, rein IT-mäßig bewegte sich Quelle in den 1970er Jahren absolut auf der Höhe der Zeit. Aber zurück zum Thema. Die Idee einer Realtime-Standardsoftware, die das ganze Unternehmen im Computer abbildet, war keine Erfindung von Hopp und Plattner. Sie stammte von ihrem Arbeitgeber. Unter dem Namen Communications Oriented Production Information and Control System, kurz COPIX genannt, veröffentlichte IBM im Jahr 1972 ein für ManagerInnen gedachtes Manual. Das 8 Bände umfassende Mammutwerk beschreibt eine Software, die alle Prozesse der industriellen Fertigung in einem System bündelt und mit einer zentralen Datenbank verknüpft.
Das kann man in Bibliotheken noch bis heute ausleihen. Da sieht man im Prinzip eine vollständige Systembeschreibung drin über ein System, das kommunikationsorientiert, also sprich dialogorientiert, was man damals als Echtzeit verstanden hat, drin ist, was eben Produktionssteuerung hat. Alles steht da drin. Das eine ist, so ein Manual zu schreiben und eine Idee niederzulegen. Das andere ist tatsächlich dann, den Softwarecode dazu zu schreiben und das Ganze zum Laufen zu bringen. Und das hat IBM nie vollständig umgesetzt.
Als Experten für die Dialogsteuerung arbeiteten Dietmar Hopp und Hasso Plattner an einer für COPIX zentralen Komponente. Mit diesem Wissen wurden sie von ihrem Arbeitgeber ins badische Östringen zur dortigen Nylonfaserfabrik ICI geschickt. Der Leiter der IT ist begeistert von den beiden jungen Systemingenieuren, die IBM da geschickt hatte. Die wiederum fanden in ihm einen Sparringspartner, um das Konzept einer Realtime-Software durchzuspielen, die unterschiedliche Bereiche eines großen Industriebetriebs in einem System verknüpft. Daraus entstand am Ende sogar ein Buch, das Timo Leimbach bei seinen Recherchen zu den Anfängen der deutschen Softwarebranche gefunden hat.
Es gibt ein kleines Bändchen, das in einer IBM-Schriftenreihe erschienen ist, wo der Leiter der IT des ICI-Werkes in Östringen zusammen mit Herrn Plattner und Herrn Hopp eine Beschreibung dieses ersten Systems noch abgeliefert hat. So ein 30-Seiter in so einem Glanzpapiereinband, wo vorne noch IBM Deutschland draufsteht. Und da steht im Prinzip das Ganze mit drin schon. Und da steht auch die Idee drin. Aber damals waren sie eben noch angestellt bei IBM.
Das Problem? Ihr Arbeitgeber schmückte sich zwar gerne mit den beiden ambitionierten IBM-Angestellten, ihre Idee ausprobieren lässt er sie aber nicht. Obwohl der IT-Leiter Hopp und Plattner gerne für einen Folgeauftrag im Werk behalten hätte, um die gerade von den beiden eingerichtete Auftragsabwicklung mit einem Materialwirtschaftsprogramm zu verknüpfen. Das wäre der perfekte Case für Hopp und Plattner. Der erste Baustein ihrer großen Vision, Unternehmenssoftware völlig neu zu strukturieren. Software als Baukastensystem. Verschiedene Module, etwa für Buchhaltung, Disposition oder Personalwesen, die die Kunden dann nach ihrem Bedarf miteinander kombinieren können. Schon vor ihrem Job für ICI hatten sie nämlich die Erfahrung gemacht, dass ihnen immer wieder die mehr oder weniger gleichen Aufgaben begegneten. Trotzdem mussten sie jedes Mal wieder ganz von vorne beginnen. Denn, so die damals vorherrschende Meinung, keine zwei Unternehmen gleichen einander so sehr, dass man ihnen dieselbe Software verkaufen kann.
Vor vielen Jahren entzweite ein Streit die Twix-Gründer. Von da an stellten sie in getrennten Fabriken zwei völlig unterschiedlich gleiche Riegel her. Beim linken Twix wird Karamell übergossen, beim rechten überzogen. Links umhüllt mit Schokolade, rechts ummantelt.
Diese Schokoriegel-Werbung bringt die Ineffizienz der Softwareentwicklung der 1960er und 70er Jahre gut auf den Punkt. IBMs System Engineers bauten jedes Mal eine neue Fabrik, die ein nahezu identisches Produkt ausspuckt wie die zuvor errichteten. Und dann zogen sie weiter zum nächsten Auftraggeber, um dort nahezu dasselbe noch einmal zu tun. Hopp und Plattner wussten aus früheren Aufträgen und vielen Gesprächen mit Kunden jedoch, es gibt eine Nachfrage für sogenannte Standardsoftware, also Programme, die nicht mehr maßgeschneidert werden, sondern wie Konfektionsware weitgehend vorgefertigt sind und allenfalls hier und da angepasst werden müssen. Und die beiden ahnten, mit dem anstehenden Unbundling von Soft und Hardware würde irgendjemand diese Marktlücke erkennen und besetzen. Ihre Vorgesetzten bei IBM wollten davon jedoch nichts wissen. Und vielleicht ignorierten sie das Thema auch bewusst, um nicht darüber nachdenken zu müssen, wie sehr sich ihr Geschäft verändern könnte. Vor allem, man hatte ja andere Pläne für seine zwei gut ausgelasteten Experten für Dialogsteuerung. Diese Mischung aus Top-Down-Management und fehlender Perspektive führte dazu, dass Hopp und Plattner begannen, ihren eigenen Plan zu entwerfen. Und der führte zu Klaus Wellenreuther. Der inzwischen selbstständige Spezialist für Buchhaltungssoftware sollte einen Grundpfeiler für die von Hopp und Plattner ersonnene Standardsoftware liefern und erklärte sich sofort dazu bereit. Vierter Mitgründer wurde Hans-Werner Hector. Der Diplom-Mathematiker im Dienst von IBM galt als Universalist mit besonderer Expertise im Bereich Fertigungssteuerung. Er und Wellenreuther sollten das für den Start von SAP zentrale Finanzbuchhaltungsmodul entwickeln. Mitgründer Nummer 5, der Diplomphysiker Klaus Tschirer, war seit 1966 bei IBM und galt als Spezialist für Betriebssysteme. Er sollte später das Personalmanagementprogramm zur SAP-Software beisteuern. Gemeinsam gingen die vier Männer dann zum Chef der Mannheimer IBM-Niederlassung und teilten ihm ihre Kündigung mit. Womit der offensichtlich nicht gerechnet hatte. Wie könnt ihr so etwas machen? Mit diesen Worten habe der Vorgesetzte laut Tschirer damals reagiert. Und? Mit der sofortigen Freistellung. Es gibt etwas, das in den Geschichten über die Anfangsjahre von SAP fehlt. Angst. Nirgendwo findet sich ein Wort über die größte Sorge junger GründerInnen. Die Furcht vorm Scheitern. Etwas, das viele davon abhält, überhaupt ein Unternehmen zu starten. Für die 5 SAP-Gründer scheint diese Angst kein Thema gewesen zu sein. Dabei war ein Job bei IBM nichts, was man einfach so hinschmiss. Dietmar Hopp, der 1972 ein Haus abzubezahlen hatte und zum ersten Mal Vater wurde, erklärte die eigene Unbedarftheit 2011 in einer Talkshow einmal so.
Also meine Mutter, die war total schockiert. Auch die Schwiegereltern waren schockiert, zumal 27 Tage nach SAP-Gründung deren erster Enkel auf die Welt kam. Aber für mich war das kein Risiko. Ich wusste, wenn das schiefgehen sollte, dann komme ich jederzeit. Es war anders als heute, da hat man nicht fürchten müssen, arbeitslos zu werden, man war gefragt. Mhm. Jederzeit hätte ich wieder einen Job bekommen, aber ich war sicher, es wird gut gehen. Viele haben gesagt, die 5 Mann gehen jetzt und dann sind Wetten abgeschlossen worden, das kann kein halbes Jahr gut gehen, aber die SAP hat funktioniert wie eine Fußballmannschaft, die zusammenhält.
Es lag allerdings nicht allein am Team Spirit. Vor der offiziellen Gründung hatte Hopp bereits einen ersten Auftrag verdielt. Für ICI durfte die junge Firma ein Material Information and Accounting System, kurz MIAS, entwickeln. Die Software also, die der ehemalige Arbeitgeber IBM Hopp und Plattner nicht hatte programmieren lassen. Für das MIAS-Projekt wurde ein Honorar von 638.000 D-Mark vereinbart. Das war das Startkapital von SAP. Mindestens so wichtig wie ausreichend Geld, um laufende Kosten und Dietmar Hopps Hauskredit bezahlen zu können, waren jedoch zwei andere Punkte, die die Gründer mit ICI ausgehandelt hatten. Zum einen durften sie den Großrechner des Werks nutzen. Denn einen eigenen Computer anzuschaffen, ist keine Option. Wie bereits erwähnt, überweisen Kunden IBM in der Zeit für Leasing und Service der Großrechner samt Peripheriegeräte fünfstellige Summen. Und das jeden Monat. Sobald das Tagesgeschäft bei ICI beendet ist, legen die Gründer mit ihrer Arbeit los. In vielen Nachtschichten im Maschinensaal, so nannte man damals die Räume, in denen die Großrechner standen, entwickeln und testen sie ihr Programm. Die Lochkarten, auf denen der aktuelle Stand gespeichert ist, trägt Hasso Plattner immer bei sich. Am Ende füllen seine Karten einen ganzen Pappkarton. Nur mal zum Vergleich. Computerprogramme sind damals zwischen 200 und 300 Lochkarten groß. Diese dünnen Pappstreifen haben ungefähr die Größe einer Bordkarte, wie man sie vom Fliegen kennt. Eine übliche Lochkarte hat 80 Reihen und 12 Zeilen, in die winzige Löcher gestanzt werden. Das entspricht einem Speichervermögen von 80 Byte. Das heißt, die Software, mit der sich die komplette Buchhaltung eines Großkonzerns bewältigen lässt, ist mit 300 Lochkarten nicht einmal 25 Kilobyte groß. Die Programme müssen auch extrem kompakt sein, denn die Daten, die sie verarbeiten, brauchen ebenfalls Platz im Arbeitsspeicher. Und der ist sehr kostbar. Das brandneue IBM-System 370, das bei ICI im Jahr 1972 installiert werden sollte, hielt schmale 512 Kilobyte Arbeitsspeicher bereit. Um die eben genannten Zahlen einmal etwas anschaulicher zu machen. Die auf dem iPhone vorinstallierte Taschenrechner-App hätte höchstwahrscheinlich jeden damals kommerziell eingesetzten Großrechner in die Knie gezwungen. Und um sie überhaupt in den Computer einzuspeisen, wären 6400 Lochkarten nötig gewesen. Also 30 Mal mehr Code für den schnöden Handytaschenrechner als für Software, die ein ganzes Unternehmen abbilden soll.
Wir haben bei unseren Kunden, die wir betreut haben von IBM aus, immer wieder das Gleiche gemacht. Programme geschrieben für einfache Dinge wie Lohn- und Gehaltsabrechnung. Und da habe ich damals innerhalb der IBM angeregt, man möge das doch zum Standardprogramm machen. Ich wäre bereit gewesen, auch mit den Partnern, die dann gemeinsam mit mir gegangen sind, das bei der IBM zu machen. Aber es war halt so in der Niederlassung Mannheim, nur Leute geschickt, die sie selber nicht haben wollten. Und sowas kann man nur in der Zentrale entwickeln. Ich habe gesehen, wir werden verheizt, dort und dort und dort, immer ein bisschen. Aber das große Ziel war gewesen, ein System zu entwickeln für Industriebetriebe, für Handelsbetriebe. Das war eine Vision gewesen. Da haben wir uns dann entschlossen, die zu versuchen, selbstständig zu realisieren.
Standardprogramm. Das hört sich jetzt nicht unbedingt nach Revolution und Aufbruch in eine neue Ära an. Tatsächlich ist die Idee dahinter exakt so langweilig, wie das Wort klingt. Aber eben auch genauso lukrativ. Und darum spricht Dietmar Hopp in diesem Interview-Ausschnitt völlig zu Recht von einer Vision, die er nun endlich im laufenden Betrieb des Nylonfaserwerks dem Proof of Concept unterziehen konnte. Nachdem der ICI-Auftrag abgearbeitet ist, nehmen die fünf SAP-Gründer das Programm, das sie geschrieben haben. Es wird zur Kernkomponente ihrer künftigen Standardsoftware. Die nennen sie R, wie Realtime. Die Programme sind zwar weiterhin auf Lochkarten gespeichert, aber die Daten gelangen nun ohne den fehleranfälligen Papierumweg ins System. Die Datenverarbeitung an Terminals mit direktem Zugriff auf die zentrale Datenbank beschleunigt das Tagesgeschäft erheblich. Bei ICI ist man begeistert. Ihr erster Auftraggeber hat den SAP-Gründern tiefe Einblicke in die Arbeitsabläufe eines Industrieunternehmens gewährt. Diese Nähe zu ihren Kunden sollte sich als extrem hilfreich bei der Entwicklung weiterer Komponenten des Standardprogramms erweisen. Zunächst wird RF fertiggestellt, eine Software für die Finanzbuchhaltung. Erste Kunden lassen sich von der Standardsoftware überzeugen. Zugleich bedeuten neue Kunden Zugriff auf deren Maschinenseele und die dort installierte Rechnerkapazität. SAPs Standardprogramm wächst und wächst. Bald gibt es Komponenten für Kostenrechnung, Produktionsplanung, Personalwirtschaft und Vertrieb. Mit jedem Auftrag kommen die fünf Gründer ihrem Ziel näher. Einer ERP-Software, die es Unternehmen erlaubt, sämtliche Prozesse in ein und demselben Programm zu bewältigen. Doch mit der Leistungsfähigkeit der Software steigt auch deren Komplexität und die Abhängigkeit von SAP, in die sich die Kunden begeben. Aber das ist ein anderes Thema, das wir uns für eine spätere Folge aufheben. Zeit für ein erstes Zwischenfazit. Was sind die Gründe für den Erfolg von SAP? Zunächst einmal vielleicht, dass die Gründer das wichtigste Motto aller Visionäre nicht nur als Motivationsposter an der Wand hängen hatten, sondern sie handelten danach. Think big. Nochmal Dietmar Hopp.
Das war ein Glücksfall für uns, dass wir relativ groß angefangen haben. Aber wir hatten gar keine Chance gehabt bei kleineren Unternehmen, weil die Rechner das nicht hergaben, was wir gebraucht haben.
Tatsächlich orientieren sich viele GründerInnen in Deutschland lieber an einer anderen Formel aus dem Startup-Playbook. Der, dass die erfolgreichsten Firmen damit angefangen haben, ein persönliches Problem zu lösen. Sicher. Mit diesem Anspruch kann man tolle To-Do-Listen-Apps und clevere Heizungsthermostate entwickeln. Aber man fliegt am Ende eben nicht zum Mars. Oder baut zumindest ein Betriebssystem für die global vernetzte Wirtschaft. Und das sind in Deutschland in den 1970er und 80er Jahren in erster Linie eine Handvoll Industrien. Automobil, Maschinenbau, Pharmazie und Chemie. Die haben das Geld, die Macht und die Ressourcen, ambitionierte Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Es wäre allerdings naiv zu glauben, dass man dort darauf wartet, dies zu tun. Im Gegenteil. Darum ist es umso wichtiger, überhaupt in diese Organisation eingelassen zu werden und sich dort im Anschluss Verbündete zu suchen. Diese enge Vernetzung zwischen den Industrien ist auch für den Nachfolger von Hopp und Plattner, SAP-CEO Christian Klein, nach wie vor der entscheidende Faktor, damit aus einer guten Idee ein gutes Geschäft werden kann.
Oftmals wird gefragt, warum gibt es eigentlich so viele große Tech-Unternehmen nur im Silicon Valley und nur eine SAP in Europa und Deutschland? Nun, es gibt eigentlich da eine große Gemeinsamkeit. Ja? Da waren 5 Gründer, ein paar davon haben gemerkt, sie machen bei IBM eigentlich immer wieder die gleichen wiederkehrenden Aufgaben. Dann waren die 5 auch so smart zu sagen, dafür gibt es Technologie, um das viel effizienter zu machen, viel produktiver zu machen. Das heißt, man hat ein konkretes Problem und man hat 5 Visionäre, die denken, dieses Problem können wir lösen mit einem Stück Technologie. Wenn Sie sich viele, viele Startups im Silicon Valley anschauen, ist immer das Gleiche. Man hat ein Problem. Ein Geschäftsproblem. Dafür gibt es dort das Ökosystem, dass man auch diese enge Verbindung hat zwischen Tech, aber auch der Praxis und Research. Und dann werden diese Probleme mit Technologien gelöst, die vielleicht hier noch heute noch gar keiner kennt. Die kommen dann über den Research-Status immer in den höheren Reifegrad und am Ende sagt man, oh, jetzt habe ich aber wirklich eine tolle Plattform hier gebaut und das skalieren wir jetzt mal über die Welt. Und so hat auch SAP angefangen.
Es braucht also 3 Faktoren, die zusammenkommen müssen. Findige GründerInnen, die ein Problem als solches erkennen und glauben, dass man es mit Technik lösen kann. Dann sind Mut und Geduld nötig, neue Ansätze auszuprobieren, Technologie zu entwickeln, zu testen, zu verwerfen, neu zu überlegen, bis man endlich eine Lösung gefunden hat, die stabil und zuverlässig funktioniert. Und dann braucht es am Ende natürlich Kunden, denen man die neue Technologie verkaufen kann, weil sie ihnen hilft, produktiver zu werden. Also mehr Geld zu verdienen. Damals, in den Anfängen von SAP, kam alles zusammen. Mehr noch. Ihr erster Kunde glaubte so sehr an die Gründer und ihre Idee, dass er ihnen nicht nur Geld zur Verfügung stellte, sondern Hopp, Plattner und die anderen zu sich einlud und gewissermaßen Teil der Gründungsgeschichte wurde. Die Entstehungsgeschichte von SAP ist besonders und vermutlich kaum reproduzierbar. Wobei Innovationen bei SAP heute im Grunde immer noch nach diesem Prinzip entstehen, wie wir noch sehen werden. Doch SAPs Weg vom Software-Startup zum Weltkonzern ist damals in den 70er und 80er Jahren noch weit. Wie genau der Aufstieg zum heute wertvollsten deutschen Konzern ablief, werden wir uns in der 3. Episode von Die SAP-Story anschauen. Zunächst widmen wir uns der Kultur, die hinter dieser Erfolgsstory Made in Germany steht. Ohne zu viel zu spoilern. Es geht um Ehrgeiz, hohe Erwartungen und eine knallharte Wettbewerbsmentalität, die SAP-Gründer ihren Angestellten vorlebten. Aber auch um Kaffeeecken und Coder in Birkenstock-Sandalen. Um Startup-Spirit. Der wurde in Waldorf schon gelebt, viele Jahre ehe deutsche ManagerInnen begannen, in Silicon Valley zu pilgern, um dort die Arbeitskultur der Zukunft zu entdecken. Um eine Kultur der Freiräume, die Tom Pfister bei SAP vorfand, als er Ende der 80er dort anheuerte.
Keine Stempeluhren, man trifft sich irgendwo, man partiert und man ist immer bei der Sache. Das waren eigentlich Konzepte, die wir eigentlich schon lange vorher hatten. Jetzt sagt jeder, okay, Google oder Meta, das ist cool, wie man da arbeitet. Aber diese Modelle, dass man Freiheiten auch hat, was zu machen, wo Google sagt, okay, ich gebe euch einen Tag, wo ihr mal was entwickeln könnt. Weißt du, dass du Freiheiten hast, Freiräume, wo du was selber definieren, in jedem Bereich, Marketing, Consulting, Softwareentwicklung, Management, hattest du eigentlich immer in SAP.
Die SAP-Story ist ein OMR-Original, produziert von Podstars bei OMR. Redaktion und Recherche Christian Kors. Sprecherin Julia Niemann. Projektmanagement Maxine Selke. Postproduktion und Sounddesign Hardy Haufe, Lili Huhn und Konstantin Ihlenfeld. Coverdesign Simon Barth. Vielen Dank an alle aus dem OMR-Kosmos, die das Projekt unterstützt haben. Und natürlich an unseren Partner SAP, der diesen Podcast ermöglicht hat. Insbesondere an Andrea Diedrichs und Claudio Remeth-Halfmann.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.